From Passion to Mission, der THD Alumni Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem THD Alumni Podcast From Passion to Mission. Wir sind Uli
und Steffi
vom THD Alumni Team. In unserer Podcast-Serie stellen wir euch in jeder Folge Ehemalige der Technischen Hochschule Deggendorf vor, die einen besonderen Lebensweg hinter sich haben. Wir freuen uns, in dieser Folge heute Martin Riehl begrüßen zu dürfen. Hallo Martin, long time no see.
Das oder, kann man so sagen. Schöne Grüße hier. Aus München nach oder Deggendorf.
Magst du dich bitte zuerst vorstellen? Also, wie heißt du? Was hast du an der THD studiert? Wann bist du fertig geworden? Und was machst du jetzt?
Boah, jetzt überrumpelt ihr mich natürlich, weil ich genau nicht mehr weiß. Wann war das denn nochmal? Das müsste vor circa 10 Jahren gewesen
Richtig,
sein. Also erstmal von
es.
Vorne. Okay, korrigiere mich, ich versuch's. Erstmal hallo, ich bin der Martin Rieger, sitze hier in München gerade. Ich glaube 2011 müsste ich angefangen haben zu studieren, weil da habe ich auch Abi gemacht. Und dann habe ich dann, ich glaube 4 Jahre oder was, 3,5, in der Regelstudienzeit ganz vorbildlich den Bachelor gemacht an der THD. Wurde damals noch umbenannt, ich glaube es war, als ich angefangen habe, noch die Hochschule Deggendorf. Dann war es die Hochschule Deggendorf University. Ich glaube, es wurde 4-mal umbenannt innerhalb 2 Jahren oder sowas. Da war was. Und war dann fertig 2015 müsste ich gewesen
genau.
sein. Hab den Bachelor gemacht. Aber ihr wollt ja wahrscheinlich wissen, was habe ich danach auch noch gemacht.
Unbedingt.
Und ja, das ist so meine Verbindung zu Deggendorf. Und dieses Jahr war random Kommilitonentreffen. Deswegen war ich auch erst wieder da.
Nach Deggendorf kommt man immer gerne zurück, haben wir schon gehört. Vor allen Dingen unsere Alumni bleiben uns treu, wie man an unserem Alumni-Podcast sieht. Warum hast du damals dich aber ursprünglich entschieden, nach Deggendorf zu gehen und warum Medientechnik?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ganz am Anfang mal so geguckt, was willst du eigentlich machen nach dem Studium, nach dem Abi. Und ich fand es immer so beängstigend, dass jeder schon irgendwie wusste, was er oder sie machen will. Und ja, ich studiere Jura und ich studiere dies und ich studiere das und ich so, keine Ahnung, was es denn da überhaupt gibt. Und dann habe ich online gesehen, es gibt Tests, die man machen kann, gab es schon damals, ist wahrscheinlich heute viel besser, aber die waren auch gar nicht so schlecht. Also da musste man wirklich sehr genau angeben, was sind denn so die Interessen, wo war man denn vielleicht gut in der Schule, um mal auch so ein bisschen zu reflektieren. Und da kamen dann wirklich so 5 bis 10 Studiengänge raus, wo ich mir dachte, ach guck, da ist ja wirklich was dabei für mich. Weil ich sage auch ganz ehrlich, in der Schulzeit gab es selten Fächer, die mich abgeholt haben. Man muss ja irgendwie alles machen. Und auf einmal hat man hier Fächer zur Auswahl, wo man denkt, oh, das interessiert mich aber alles. Und es war auf Platz 1 bis 5 oder so, wäre irgendwas mit Sounddesign gewesen und irgendwas mit Musikkomposition. Ich glaube, Kirchenmusik war sogar auch recht weit oben dabei. Aber ich habe dann für mich damals schon entschieden, boah, ich will nicht zu sehr in die kreative Richtung gehen. Ich habe damals schon sehr viel Musik gemacht tatsächlich und hätte mir das auch schon irgendwie vorstellen können, aber ich hatte das Gefühl, ich bin nicht der Künstler. So, das hat mich nicht abgeholt. Ich wollte eher auch irgendwie ein bisschen was Technisches haben und da bin ich eben auf Medientechnik gekommen. Das war dann, wie gesagt, so auch immer noch in den Top 10 Medientechnik in Deggendorf und habe ich mir das mal angeschaut und guck mal, da kann man ja auch, da macht man ja auch Fotografie, da macht man ja auch was Visuelles. Das fand ich auch damals noch spannend. Ton ist auch dabei, Tontechnik, Audioanwendung, aber auch irgendwie Informatik und Ingenieursfächer und am Ende ist man auch wirklich Bachelor of Engineering. Und das war mir schon wichtig, diesen Ingenieurstitel zu haben, um eben nicht dieses Arzt zu haben, weil man dachte damals, vielleicht ist das dann zu kreativ. Wie sich jetzt rückwirkend rausstellt, hat danach keine Sau mehr gefragt, bin ich auch ganz ehrlich, weil ich habe ja dann irgendwie mein Ding gemacht und dann war das dann keine Rolle mehr. Aber das waren so die Überlegungen, die ich damals hatte.
Und es war dann quasi jetzt nicht direkt eine bewusste Entscheidung für Deggendorf, sondern eher der Studiengang hat dich gereizt und es gab es was in Deggendorf, deswegen gehe ich da mal hin.
Ja, es war, ich glaube, ich wollte in Bayern bleiben, das war mir schon irgendwie wichtig, weil das sind meine Wurzeln und Bayern ist ja auch groß, also selbst wenn man mal 2 Stunden in eine Richtung fährt, ist man immer noch in Bayern und das war bei mir auch in Deggendorf, ich komme ursprünglich aus Ingolstadt, dass ich da über 2 Stunden, glaube ich, immer Zug fahren musste und Stuttgart wäre noch eine Option gewesen, da gibt es auch die Hochschule der Medien, aber auch da hätte man, glaube ich, ein Abi gebraucht von besser als 2 und Spoiler, das hatte ich nicht, deswegen musste ich irgendwie so ein paar Kompromisse eingehen, aber ich hätte mir auch jetzt rückwirkend keine bessere Option vorstellen können. Amberg wäre noch eine Alternative gewesen und ich verrate schon mal, den Master habe ich dann da gemacht. Deswegen hat sich das dann alles ganz gut so ergeben.
Jetzt bist du, glaube ich, das während deines Studiums wurde dann eher der tolle Medientechnik, das haben ja ein ganzes eigenes Haus, sage ich jetzt mal, gebaut mit Anechoic Room, also schallfreiem Raum und Tonstudio und Filmstudio und so weiter. Das hast du dann erst zum Schluss noch erleben dürfen, oder?
Was ich hatte von diesen tollen Neubauten, war während meines ganzen Studium eigentlich nur der Baulärm. Also ich hatte leider wirklich gar nichts davon. Ich habe tolle Sachen gehört, dass die dann ein neues Studio haben. Ich glaube, ich bin dann 1-2 Jahre später, nach meinem Abschluss, bin ich dann auch nochmal hin, um mir das mal anzugucken. Ich sage ganz ehrlich, ich hatte nichts davon, aber muss auch sagen, dass die Hochschule schon ganz gut ausgestattet war. Klar wünscht man sich immer neuere Kameras, neuere Mikrofone und mehr Technik und so. Aber wenn ich so zurückdenke, mein Gott, alles, was man gebraucht hat, war irgendwie da und man muss ja eh erstmal klein anfangen und wenn man die kleinen Geräte noch nicht bedienen kann, was will man mit großer neuer Technik?
Also dann abgesehen vom Baulärm, wie war es sonst so, ein Deggendorf zu studieren? Inhaltlich, aber natürlich auch menschlich.
Ja, ich fange mal mit dem Menschlichen an, weil das ist, was mir am positivsten noch in Erinnerung geblieben ist, dass man einfach alles zu Fuß machen kann. Irgendjemand sagt, hey, man trifft sich irgendwo am Stadtplatz und dann 5 Minuten später ist jeder am Stadtplatz und dann kann man irgendwie, keine Ahnung, in eine Kneipe gehen oder was essen oder auch einfach an die Donau gehen. Das wurde noch sehr schön gemacht, so die letzten Jahre. Das habe ich gesehen mit diesem Donauweg und Sitzgelegenheiten und so, aber sowas. So ein bisschen gab es das auch schon zu meiner Zeit damals. Und das war auf jeden Fall einfach schön. So, es war gemütlich, es war überschaubar. Ich hätte mir damals noch nicht vorstellen können, in München zu studieren. Das wäre mir zu groß gewesen. Ingolstadt ist ja zwar wesentlich größer als Deggendorf, aber ich fand es total angenehm. Und ich bin auch nur so jede 2 Wochen nach Hause gefahren, weil der Weg für mich war ja auch so ein bisschen weit. Und fand es gemütlich. Und das hat sich auch dann wiedergespiegelt so im Studium selber, dass die Leute, es war überschaubar, es waren nicht zu viele Leute, es waren nicht zu wenige Leute, es waren auf jeden Fall Leute da, mit denen habe ich bis jetzt noch zu tun und bin mit denen immer noch befreundet. Und ich glaube, das zeigt da einfach sehr schön, was da für eine Atmosphäre ist.
Werfen wir nochmal einen Blick auf deine Studienzeit. Wir vom Alumni-Team betreuen ja auch unseren Absolventenverein, Alumni.net e.V. Und der Verein vergibt jährlich, diesem Jahr waren es sage und schreibe 10 Deutschlandstipendien an aktuelle Studierende der THD. Du warst während deiner Studienzeit einer davon und hast 2013 das Alumni.net Deutschlandstipendium bekommen. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Wie hat dir das vielleicht in deiner Studienzeit geholfen?
Ja. Ich sag ganz ehrlich, dass ich in der Schulzeit quasi immer so abgestempelt wurde als der halt schlechter als Durchschnitt ist. Weil man einfach ganz viele Fächer hat, die mich nicht interessieren, wo auch viel der Lehrer oder die Lehrerin bestimmt, ob einem das Fach gefällt oder nicht. Und jetzt im Studium hatte ich auf einmal fast nur noch Fächer, die mir Spaß gemacht haben. Und im ersten Semester hatte ich auf einmal 1er. So, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und auf einmal habe ich dann eben diese Anmeldung bekommen, oh, du gehörst zu den so und so viel Prozent Besten deines Jahrgangs. Willst du dich denn nicht da bewerben? Ich so, was ist ein Stipendium? Warum ich? Und das war für mich total surreal. Aber wie es dann so ist, ja gut, dann bewirbt man sich mal drauf. Und ich habe es dann tatsächlich auch bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und das waren ja dann, ich glaube, diese 300 Euro im Monat für ein Jahr. Also 3.600 Euro in Summe. Und natürlich, das zu bekommen, ist super. Als junger Mensch ist das total viel Geld. Und was ich mir davon auch gekauft habe, ist ein Laptop. Den habe ich bis heute. Der arbeitet hier noch ganz fleißig, weil der ist zwar jetzt schon ein bisschen outdated, aber da läuft Software drauf, die auf neuen Systemen gar nicht mehr läuft und den brauche ich immer noch. Also so gesehen war das eine gute Investition schon damals und man muss das aber auch ein bisschen in Relation setzen, finde ich, weil klar, so eine Miete für Studentenwohnungen ist erschwinglich und der Lebensstil ist auch recht erschwinglich, aber ich glaube 300 Euro, also es geht sich vielleicht gerade so aus oder auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da die Taschen vollen machen kann, aber klar, für ein Jahr ist es bisschen entspannter und für mich hat das auch bedeutet, dass ich jetzt nicht unbedingt Kellnern gehen musste oder so, was so der beliebte Studentenjob ist oder Nachhilfe geben, sondern ich habe mich dann wirklich auf mein Ding fokussiert. Also ich habe damals dann gesagt, so hey, ich mache jetzt vielleicht Produktionen oder kleine Jobs, die jetzt vielleicht nicht unbedingt bezahlt sind oder wo ich weiß, ich habe mir jetzt diese Zeit quasi freigearbeitet, weil ich also durch das Stipendium habe ich jetzt diesen Puffer und kann ich jetzt auch Sachen fokussieren, die mich wirklich weiterbringen. Und das waren eben Projekte, wo ich Erfahrungen sammeln konnte. Zwar jetzt nicht Geld, aber das Geld kam dann vielleicht eben vom Deutschlandstipendium. Also es hat sich rückwirkend auf jeden Fall gelohnt für mich.
Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Damals waren tatsächlich gar nicht deine Noten ausschlaggebend, sondern deine tolle Bewerbung. Die hat uns nämlich damals sehr beeindruckt, weil du, so wie du jetzt auch sprichst, einfach auch geschrieben hast. Und das war irgendwie sehr besonders. Und deswegen hat es uns sehr gefreut, dass wir dich fördern durften. Wie sich sieht, hat sich total rentiert. Und jetzt wird es eben spannend, lieber Martin. Jetzt erzählst du uns ein bisschen, was ist denn nach dem Studium passiert?
Ja, ich wollte danach eigentlich direkt ins Berufsleben mich stürzen. Man hat ja im sechsten Semester das Praxissemester, dann im siebten schreibt man seine Bachelorarbeit und manchmal kombiniert man das ganz gerne. Jedenfalls war nach dem fünften Semester klar, ich bin aus Deggendorf raus, gehe dann nach München, schaue, dass ich da irgendwie eine Arbeit finde oder so. Und es stellt sich aber auch ganz ehrlich raus, ist gar nicht so einfach, weil man ist irgendwie in so einer Bubble an der Hochschule, das sage ich auch ganz ehrlich, wo man denkt, man geht jetzt da raus und die Welt wartet auf einen. Und das durfte ich schmerzlich erfahren, das ist nicht ganz so die Wahrheit. Es gab Kollegen, da hat das besser geklappt, also Kommilitonen. Es gab welche, bei denen hat das vielleicht nicht so gut geklappt. Und ich habe gemerkt, ich habe zwar schon ein echt gutes Portfolio. Ich konnte wirklich nachweisen, hey, ich habe hier schon für Audi-Projekte gemacht und Tonprojekte und da aufgenommen und dies, das. Aber das ist verglichen mit Leuten, die das seit 5, 10, 20 Jahren beruflich machen, ist halt trotzdem nicht so viel. Man ist immer noch der Berufsanfänger. Und da habe ich gemerkt, ich muss ein bisschen Zeit gewinnen. Deswegen habe ich mich dann doch entschlossen, den Master zu machen und nicht gleich das erstbeste Jobangebot anzunehmen. Ich hatte zwar irgendwie was mit dem Bayerischen Rundfunk, aber es wäre nur so eine halbe Stelle gewesen und in Würzburg. Also alles nicht so optimal und ich bin nicht so der Fan von Kompromissen, deswegen habe ich gesagt, egal, den Master wollte ich eh machen, vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt, aber es hat sich dann rausgestellt, dass das total gut war, einfach nochmal diese ein, zwei Jahre da Zeit zu gewinnen, um einfach nochmal persönlich ein bisschen zu reifen und ein bisschen genauer zu wissen, wohin will ich denn eigentlich? Und wie es der Zufall so will, hat sich dann da was ergeben, was mir dann ganz viele Türen geöffnet hat und das ist eben dieses Thema 3D-Audio, weil ich dann am Ende vom Studium mal das erste Mal eine VR-Brille auf hatte und dachte, boah, das ist ja total krass, obwohl es vor 10 Jahren war. Damals war das schon irgendwie sehr beeindruckend und mich aber auch gefragt habe, Moment, wenn man das Bild irgendwie dreidimensional hat, müsste der Ton nicht auch dreidimensional sein? Und dann habe ich tatsächlich meine Masterarbeit über das Thema Vertonung von Virtual Reality geschrieben und dann haben sich ganz viele Türen geöffnet, von denen ich nie geglaubt hätte, dass die sich öffnen, dass mich Leute anfragen und habe dann aber auch gesagt, so okay, was habe ich zu verlieren? Ich bin jung, ich sollte das jetzt ausnutzen, wenn ich jetzt gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Habe dann gesagt, ich nenne mich jetzt VR-Tonung oder Vertonung, so wie Vertonung nur ohne E, dann hat man das Wortspiel mit VR von Virtual Reality und das ist jetzt 10 Jahre später immer noch mein Ding und das mache ich bis heute.
Können wir quasi die nächste Frage fast überspringen, weil wir wissen wollten, wie es dazu kam. Aber jetzt hast du ein bisschen was schon beschrieben, aber in unserem Podcast geht es ja um Leidenschaft und deine Leidenschaft ist dieses 3D-Audio. Und jetzt habe ich ein bisschen eine Vorstellung, besser als noch vor einer Minute. Aber warum ist es deine Leidenschaft und was erzählst du uns jetzt? Mach einen Werbeblock jetzt für 3D-Audio.
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt das Thema per se ist, was halt so spannend ist. Klar, das ist irgendwie was Neues, es macht neugierig, aber der Grund, wieso das für mich so gut funktioniert ist, ist, dass ich mir sehr genau überlegt habe, was will ich denn machen? Und ich habe, wie ich schon meinte, ganz am Anfang dachte ich, ich will noch was mit Musik machen, habe dann gemerkt, oh, das ist mir zu kreativ. Dann bin ich eher in die technische Richtung, habe mir, ja, das geht schon so in die richtige Richtung. Dann habe ich während meinem Studium immer wieder kleinere Jobs gemacht. Ich habe Filme vertont, also Werbefilme, Imagefilme, erstmal so auf ganz einfachen Niveau, das wurde immer professioneller und habe gemerkt, ach, Töne aufnehmen finde ich ja irgendwie auch spannend und die Nachbearbeitung machen finde ich ja irgendwie auch spannend. Also irgendwie alles ein bisschen, aber irgendwie nicht so fokussiert und erst als ich diese Richtung hatte mit 3D-Sound, da hat es halt bei mir Klick gemacht, weil das ganz viele Werte von mir unterstützt. Weil ich sage ganz ehrlich, als Tonmensch, als Tonmann, Tonfrau ist man oft der Depp, das sage ich ganz ehrlich. Man wird nicht gewertschätzt, es wird gesagt, ja, das hört man nicht. So, alle schauen sich tolle Bilder an im Kino. Jeder sagt, oh, das sah so gut aus, aber selten sagt jemand, oh, das klang aber gut, oh, ich habe die Sprache sehr gut verstanden oder so. Das ist leider so ein bisschen die Tonkrankheit, würde ich es mal nennen. Und da habe ich mich nicht so ganz wertgeschätzt gefühlt. Aber deswegen habe ich geguckt, wie könnte ich dann irgendwas machen, was mir trotzdem eine gewisse Wertschätzung gibt, weil das einfach ein Wert ist, der mir wichtig ist. Ich glaube, da fühlt sich meine Generation auch angesprochen, denen auch Wertschätzung wichtiger ist als Geld. Und dann war dieses neue Thema da und auf einmal konnte ich wurde ich geschätzt wegen meiner Expertise um diese neue Technologie. Und mittlerweile ist es eben nicht so, dass ich stumpf irgendwelche Sachen vertone, sondern potenzielle Auftraggeber zu mir kommen, weil sie wissen, der macht hier was mit 3D-Sound und brennt auch für das Thema und weiß da was, was andere Leute irgendwie nicht wissen. Und so hat das Thema einfach sehr gut auf mich persönlich gepasst. Aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, ihr solltet jetzt alle unbedingt 3D-Audio machen, weil es kann sein, dass das euch zu technisch ist. Es kann auch sein, dass das euch irgendwie zu kreativ ist. Und irgendwo in dieser Grauzone bin ich, glaube ich, unterwegs und habe da, glaube ich, so mein Sweet Spot gefunden, könnte man sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir quasi den Job selber geschaffen, den ich mir vor 10 Jahren ausgedacht habe. Ich meine, das, was ich gerade mache, das gibt es nicht als Job. Deswegen habe ich mir überlegt, wie könnte das denn funktionieren, und habe mich dann eben auch so ein bisschen eben mit Betriebswirtschaft auseinandergesetzt, das, was man jetzt Neudeutsch Business nennt. So, wie kann das funktionieren? Wie kann man damit Geld verdienen, damit es eben nicht nur dieses, oh, kreative, ich mache hier Sound-Ding ist, sondern dass da man auch von leben kann.
In unserem Podcast geht es ja um Passion. Und auf LinkedIn hast du geschrieben, das habe ich mir rausgesucht, my passion is to bridge the gap between immersive visuals and breathtaking sound. Kannst du uns das etwas genauer erklären?
Ja, das ist so dieser LinkedIn-Sprech, ne? Deswegen, ich versuche es mal auf Deutsch zu übersetzen. Und wie ich schon meinte, ich bin irgendwo zwischen diesem Kreativen und dieser Technik. Und was ich gemerkt habe so die letzten Jahre, ist, dass es immer wieder neue Technologien gibt, sei es Virtual Reality, sei es AR, sei es aber auch KI. So, dass man sagt, hey, hier ist eine neue Technologie, aber ganz selten wissen die Leute, was mache ich damit? Und in allermeisten Fällen brauchst du Kreativität, um diese Technik auch zu ihrem Potenzial auszureizen. Und das habe ich immer versucht die letzten Jahre, dass dann eine VR-Brille da war und vielleicht Inhalt, und ich mir überlegt habe, okay, jetzt sehe ich hier was, wow, aber ich kann ja auch was hören. Wie kann ich denn jetzt diese Technik ausreizen mit dem richtigen Sound und nochmal ganz neue Erlebnisse schaffen? Und das ist, wo ich eben versuche, die Technik kreativ zu nutzen. Andererseits ist es oft so, dass Künstler, KünstlerInnen nicht genau wissen, ja, okay, jetzt habe ich eine Technik, was mache ich damit? Und da versuche ich eben, diese Brücken zu schlagen. So eben zu vermitteln, einerseits für die Nerds zu sagen, hey, du kannst es so kreativ nutzen, aber auch für die künstlerischen Leute, hey, bei der Technik musst du vielleicht den und den Punkt beachten, aber wenn du den richtig nutzt, dann willst du genau dahin, dann kommst du genau dahin, wo du mit deiner Vision vielleicht hin willst.
Das ist jetzt super gewesen, dir zuzuhören, und weil die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet, die würde ich gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also eigentlich hat sich immer so ein bisschen zufällig was ergeben, also ich mache mal einen Test und der sagt, mach doch was mit Medien, und dann, das ist Deggendorf und die sind ganz gut in Ton, und dann hast du da Interesse und dann wirst du auch noch gewertschätzt durch ein Stipendium und dann Selbstbewusstsein und dann sich auch nach einem Master dann trauen, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, wenn man seiner Passion folgt, muss man planen und nicht planen. Oder wie würdest du einen Weg?
Das ist eine super schwierige Frage, weil ich glaube, so rückwirkend macht ja das eigene Leben immer total Sinn. Aber das ist auch so ein Trugschluss, den unser Hirn macht, weil unser Hirn versucht immer irgendwelche Zusammenhänge festzustellen, die vielleicht gar nicht da waren. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, auch wenn ich selber über mein eigenes Leben rede. Deswegen versuche ich auch zu betonen, hey, es gab Momente in meinem Leben, da wusste ich nicht, was ich tue. So, und dann muss man sich schon gezielt hinsetzen und mal reflektieren, so was macht einem Spaß, was macht einem vielleicht keinen Spaß, und das ist, was ich effektiv jedes Jahr mache, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen ist gut, wochenlang stelle ich mir die Frage, bin ich noch auf dem richtigen Weg, was waren vielleicht Sachen, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, wo es vielleicht Reibereien gab, kann ich die vielleicht delegieren, oder was sind Dinge, die ich mich in die Jahren noch machen sehe. Also am Ende macht man ja nur noch etwas, was einem intrinsisch motiviert, also das, was man einfach tut, weil einem das Spaß macht, unabhängig davon, ob das jetzt Geld bringt. Da habe ich mich wirklich sehr viel, da gibt es ja die verschiedensten Fragen, die man sich stellen kann, zum Beispiel, was wäre, wenn ich unendlich Geld hätte? Was würde ich dann mit meinem Leben machen? Oder was ist, wenn ich 90 Jahre alt bin und auf meinem Sterbebett liege? Was will ich über mein Leben gesagt haben? Und das sind Fragen, die ich mir schon sehr bewusst gestellt habe. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das Zufall war. Aber dennoch würde ich empfehlen, einfach mal loszugehen, und anpassen kann man immer noch, weil sonst geht man nie so wirklich los. Und man muss aber auch sagen, dass das Leben aus ganz, ganz, ganz vielen Zufällen besteht, und auch Erfolg ist, glaube ich, so ein bisschen die Kombinationen also aus ganz viel Zufall, aber je mehr ich eben so Schalterchen umlege, indem ich mir überlege, was ich mache, indem ich vielleicht dann doch meiner Passion folge, umso mehr kommt man da, also umso schneller kommt man auch dem Ziel an, würde ich sagen.
Sehr philosophisch, ja. Aber wieder mal sehr viel gelernt und sehr viel, glaube ich, auch, wo man zur Eigenreflexion, also go with the flow, aber justiere immer ein bisschen nach. Also das fand ich jetzt super.
Ja, ich glaube, man muss so sein eigenes Ding finden. Das ist eigentlich, was ich sagen will. Es gibt nicht meinen Weg, meine Methode, sondern man muss halt wirklich für sich sein Ding finden. Wie ich schon meinte, ich mag die Abwechslung. Ich mag es, Töne auch mal vor Ort aufzunehmen und zu verreisen. Aber nur zu verreisen wäre mir zu stressig. Ich sitze auch mal gerne im Studio und rede mit niemandem. Aber das den ganzen Tag wäre mir irgendwie auch zu stressig. Deswegen war das für mich so eine sehr bewusste Entscheidung dann eigentlich.
Dann noch eine letzte Schlussfrage. Unser Podcast heißt ja From Passion to Mission. Martin, warum sollte man seiner Leidenschaft folgen?
Ja. Also wie man merkt, ich strotze vor Begeisterung. Ich glaube, das kann man nicht verbergen und das ist auch gar nicht gespielt. Das ist halt einfach so und das ist auch kein Wunder, wenn man eben die Dinge macht, die auch halt zur eigenen Persönlichkeit passen, die zu den eigenen Stärken passen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Jura studiert hätte, wäre ich nicht so voller Begeisterung, glaube ich. Und deswegen, war das alles sehr bewusst. Aber es hat, sage ich auch ganz ehrlich, hat auch Probleme. Und zwar, das merkt man dann so nach einigen Jahren, dass wenn man eben seiner Passion folgt, das ist so eine kleine Warnung vielleicht, dass man da sehr emotional investiert ist. Also gerade bei mir in meinem Business, da tun vielleicht Sachen mehr weh, als sie sonst würden, wenn ich einfach so nur fest angestellt wäre. Weil wenn ich fest angestellt bin, würde ich erwarten, ich mache meinen Job 9-to-5 und alles, was danach ist, ist mir egal. Ich kann das Handy ausmachen, so mein Chef kann mich mal so nach dem Motto, ich muss nicht erreichbar sein. Und gerade bei Selbstständigkeit, wenn man eigentlich immer irgendwie erreichbar ist und eigentlich nie richtig Urlaub machen kann und immer das Gefühl hat, oh, ich verpasse jetzt was, das ist ein jahrelanger Prozess. Das kann man lernen. Ich würde eh sagen, man kann eh immer alles lernen, auch wenn man sagt, oh, das kann ich nicht. Ich musste auch Buchhaltung lernen. Ich habe es zwar gehasst, aber jetzt kann ich es. Toll. So, und das meine ich. Es geht nicht nur darum, Sachen zu lernen, die einem Spaß machen, sondern man muss sich so ein Skillset aufbauen, um seine Passion herum, die seine eigene Passion beflügeln. Das wäre vielleicht so mein Tipp. Das, was ich schon sagen würde, per se, lange Rede, kurzer Sinn, ja, folge deiner Passion. Es braucht auch ein bisschen Mut. Geh aus der Komfortzone raus. Es wird sich lohnen, aber langfristig muss man einfach schauen, wie kann man die Passion vielleicht ein Stück weit auch schützen, wie kann ich mich selber immer wieder auch motivieren, da muss man ganz stark an sich arbeiten, also auch mental diszipliniert zu sein, damit man immer einen messbaren Fortschritt hat und am Ende will man, glaube ich, einfach glücklich sein und ich glaube, wenn man seiner Passion folgt, ist das ein gutes Stück, aber ich möchte auch davor warnen, dass das nicht ganz so einfach ist alles, deswegen sage ich nicht ja und nicht nein, das ist, die Wahrheit ist eh immer irgendwo dazwischen und es geht darum, seine Wahrheit zu finden.
Vielen herzlichen Dank. Also ich glaube, spätestens jetzt gucken alle nochmal auf LinkedIn, ob sie dir nicht hoffentlich bald folgen können. Wir werden dich natürlich weiter im Auge behalten. Ich werde den Begriff Stalken auch nicht verwenden, sondern du gibst es ja alles gerne freiwillig preis. Es hat uns total gefreut. Vielen Dank. War sehr, sehr motivierend und spannend und danke für deine Zeit und alles Gute weiterhin für die Zukunft.
Vielen lieben Dank, Martin.
Finde ich super, dass ihr das macht. Vielen lieben Dank. Danke. Schöne Grüße nach Deggendorf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.